Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ja, herzlich willkommen bei Streifendienst 1902. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und noch mehr freue ich mich, dass ich heute zwei Gäste begrüßen darf. Ich darf auf der einen Seite begrüßen Michael Hüfgen. Muss ich was dazu sagen? Muss ich viel zu dir sagen? Ein Pottbolzer durch und durch, ein MSV-Fan, wie er im Buche steht und tatsächlich auch die Stimme eines bekannten Fußballers, den wir heute ein bisschen näher beleuchten wollen. Und deswegen ist auch Mike Pollmann wieder dabei. Du warst tatsächlich ja schon mal bei uns. Wir haben mal nachgeguckt, es war Folge 54. Da ging es darum, dass eine Statue oder ein Denkmal für Michael Tönjes gebaut werden soll. Du bist der Initiator einer Spendenaktion, die im Portal ins Leben gerufen wurde. Und was soll ich sagen? Es ist endlich was passiert. Und ich habe euch beide hier an den Tisch gebracht, einfach weil es ja eine schöne Geschichte ist, dass ihr beide Michael Tönjes auf eure Weise ehrt und eurem Idol quasi Tribut zollt. Und ich freue mich, dass ihr da seid, ihr Lieben. Ich fange mal an. Micha,
hallo.
Hallo, genau. Ich finde, der Anlass heute könnte kein schönerer sein. Erstens, weil der MSV so erfolgreich wie noch nie in der Drittligasaison gestartet ist. Und auf der anderen Seite, weil jetzt zum Beginn der Saison das Stadion ein wenig verschönert wurde, ne? Es geht da um ein Idol, das bei dir ja sogar unter der Haut ist. Ne? Erzähl mal so ein bisschen, Michael Tönjes, woher kommt dieses Fansein bei dir und diese Liebe zu diesem ja fast berühmtesten oder bekanntesten Stürmer, den der MSV hat?
Stürmer, ja, okay. Aufstiegssaison, zweite Liga, Koba, Struckmann, Tönjes, Steininger, Pusamčić, Blau-Weiß 90, letztes Spiel zu Hause. Alle strömen auf den Platz, da ist das geboren in der Saison. So, und ich habe mir dann, ich auch schon.
Mike liegt schon die ganze Zeit, Gänsehaut.
Und habe dann angefangen, jedes Trikot hat die 10 gekriegt. Ich hatte beim Training als Fußballer, ich war damals D-Jugend, glaube ich, immer die Duisburg-Trikots mit der 10 drauf. Und so, dass mich alle Mannschaftskollegen nur noch Tönjes genannt haben, so, weil ich da so verrückt war. Also ich wurde tatsächlich von der D bis zur A-Jugend nur noch Tönjes genannt.
Ja.
So, das war natürlich, dem wirst du natürlich nicht gerecht, aber es war natürlich geil. So, und so ist das geboren. Ja, und hat nie aufgehört irgendwie, ne? Das ist so der Start. Deswegen, ja.
Du hast heute auch das Buch. Wir dürfen möchte heute darüber reden, weil du wirst, wie ich schon gerade erwähnte, eine Stimme leihen, deine Stimme, und der dann quasi einem, ja, Michael Tönjes quasi neues Leben einhauchen. Da wollen wir gleich auch noch ein bisschen dezidierter drüber sprechen. Jetzt gehen wir einmal zu Mike weiter. Mike, so als kleines Teasing, wir saßen vor über anderthalb Jahren hier und da ging es um deine Spendenaktion. Es ging darum, dass der MSV sich so ein bisschen um seine Legende kümmern sollte, weil wir haben ja den Michael Tönjes Platz tatsächlich vor dem Stadion, und wenn ich einen inzwischen verstorbenen Edelfan namens Danny Wust nicht zitieren durfte, der hatte sich ja damals sehr aufgeregt und sagte, ein paar Büsche aus dem Baumarkt, was das für ein Scheiß, so ein Scheißverein, kümmert sich nicht um seine Legenden. Was sollen wir sagen? Inzwischen hat sich was getan. Mike, was ist passiert in der Zeit?
Ja, Danny kann es leider nicht mehr mitbekommen.
Rest in peace.
Leider. Aber das war halt der initiale Auslöser. Das Video, was wir alle, glaube ich, gesehen und gefeiert haben. Tränen gelacht und teilweise auch geweint, weil er einfach nur recht hat. Und es war dann, hab's nochmal nachgeschaut, der 10. November 2022, wo ich dann in unserem MSV-Portal Ich mach mal eine Liste aufgerufen habe zu spenden. Und wie gesagt, anfangs lief es sehr, sehr gut. Die initiale Idee war ja der Aufsteller, den wir dann schon angedacht haben, der auch eigentlich jetzt im Endeffekt auch durchgeführt wurde oder beziehungsweise aufgestellt wurde, realisiert wurde. Und zwischenzeitlich hatten wir ja gedacht, aufgrund der Signale vom Vorstand des MSV, dass wir vielleicht dann von Jörg Winke die Tönjes-Statue dann eventuell verwirklichen können in Bronze, war vielleicht ein bisschen hochgegriffenes Ziel. Aber wie gesagt, es zog sich dann einfach hin, und wie du schon sagtest, Tim, vor anderthalb Jahren waren wir immer noch nicht am Ende, und wie gesagt, aber jetzt muss ich ganz ehrlich und ganz offen auch noch sagen, Christian Stiefelhagen, sei Dank, er hat wirklich dann im Endeffekt den Stein komplett nochmal ins Rollen gebracht, hat sich gekümmert, hat gemacht, hat getan, wirklich. Also da nochmal ganz, ganz großes Dank auch an Christian, der sich da wirklich ins Zeug gelegt hat.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr beide irgendwie eure Geschichte damit habt und auch beide eure Liebe so umsetzt. Sagt mir mal, was bedeutet Michael Tönjes für euch oder was glaubt ihr bedeutet Michael Tönjes für den Verein? Ne? Also ich meine, es ist ja nicht umsonst so und ich habe ja auch viele jüngere Hörer tatsächlich, denen ist Michael Tönjes überhaupt kein Begriff. Ich muss dann ganz ehrlich dazu sagen, klar, also natürlich war Michael Tönjes mir immer schon ein Begriff, aber als die ARD damals diese Bilder rausholte, ne, wo dann alle auf den Platz stürmen, ne, und dann kurzer dieser Einspieler, wo es darum ging, dass Tönjes einfach auch eine Bundesliga-Legende ist, ne, dass der Oliver Kahn mal komplett düpiert hatte, das war mir irgendwo ein Begriff, aber die Bilder dazu hatte ich nicht. Und als ich das erste Mal sah, da hatte ich Tränen in den Augen, weil das ja so sad ist, ne, dass dieser Typ so früh von uns gegangen ist und auch wie die ARD das damals dann eingebunden hat, fand ich einfach nur krass, einfach weil der Typ wirklich etwas Besonderes ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich, ihr seid ja so 2-3 Jährchen älter als ich, für mich ist das auch ein Relikt aus vergangener Zeit. Also ne, es ist auch nicht vergleichbar mit irgendeinem, der jetzt in meiner Generation hochgekommen ist, würde ich jetzt einfach mal so blöd sagen, auch wenn ich mit Abdelaziz Anfouf groß geworden bin und ich möchte da jetzt auch überhaupt keine Gotteslästerung betreiben, aber das ist schon etwas anderes. Wie ist das für euch? Warum Michael Tönjes?
Ich muss einfach sagen, es gab seinerzeit, das war so das Phänomen Michael Tönjes, so der Kugelblitz, ne? Also nichts gegen Ailton, aber wie gesagt,
dachte gerade auch schon.
Ich hab nie einen Stürmer davor, danach oder was gesehen, wenn der einfach mit der Figur immer richtig stand. Mhm. Und der aus jeder Chance, und Hoppi hat es, glaube ich, auch ein paar Mal gesagt, wenn irgendwie was, ein Freistoß oder was, immer den Tönjes den Ball, können wir uns schon mal umdrehen und jubeln.
Also ab 20 Meter war immer Tönjes, genau. Und unter 20 so Meter war Uwe Kober und du wusstest, beides ist drin.
Ja, ja. Und das, ja. Das war wirklich so. Und das war halt eine Legende. So, das war, der stand immer goldrichtig, hatte Ewigkeiten, bis ein gewisser Lewandowski von Bayern kam, ne, den schnellsten Hattrick und so weiter und so weiter. Das war einfach wirklich so, also sowas, ich finde, so ein Typ, wirklich, so ein Typ gibt's heute nicht mehr. Mhm. Halt, der hat geraucht, der hat gesoffen, hat da nie einen Hehl draus gemacht. Und so, ich bin halt so, ne? Hat gezockt immer am Automaten und ne, aber mussten sie dann da hier bei der Heimfahrt mussten sie ihn da wegzerren. Ne, ne? Ich habe gerade eine Straße, eine Serie. Ach,
der Bus ist nicht weitergefahren. So, ne, ich habe das Buch ja hier liegen. Also der Bus ist nicht weitergefahren.
Ihr müsst das einmal einordnen, auf jeden Fall.
Rückreise von einem Auswärtsspiel, Raststätte, Michael Tönjes sitzt am Automaten und der Bus will abfahren. Und er hat halt gerade ein paar Sonnen so und dann kann der Bus nicht weiterfahren, weil ich habe hier gerade ein paar Sonnen, müssen wir warten, ne? Hat der ganze Bus gewartet.
Das ist heute undenkbar eigentlich, ne?
Also ich finde, es ist nicht nur mit dem Tod solcher Fußballer oder auch mit dem moderner Werden des Fußballs ist es für mich nicht nur ein Verabschieden dieser wilden Typen, ne, sondern halt auch ja so eine Abkehr zu dem. Also der Fußball ist so humorlos geworden. Versteht ihr, was ich meine? Ist es so ein bisschen was, vielleicht auch so eine Sehnsucht nach ein bisschen mehr das, was da verkörpert wurde? Weil heutzutage sind das doch alles nur noch so allglatte Maschinen. Ich wollte aber auch dich nicht zu kurz kommen lassen, Michael. Wie ist das für dich und woher deine Liebe, du hast es ja gerade schon mal angeschnitten, deine Liebe zu Tönjes, die geht ja auch unter die Haut. Du hast die Nummer 10 tätowiert. Warum Michael Tönjes bei dir?
Also es war die Person beim MSV damals. Als wir wieder aufgestiegen sind in die Bundesliga, war Michael Tönjes war im Prinzip der Inbegriff des Erfolgs. 28 oder 29 Tore in der zweiten Liga Torschützenkönig geworden. Und das war so mein Start in die Dauerkarte. So, da war ich dann, was war das? 91, nee, 90? Ich
bin, 89, 90.
Ja, 89, 90, 90, 90 war der Aufstieg. Ich bin von 79, also ich war 10, 11 Jahre alt. Und das war mein Start. So. Und da war Michael Tönjes die Ikone. So, und zusätzlich hat er die 10 gehabt. Ich war immer Zehner. So, das kam dann auch noch dazu, dass ich immer offensives Mittelfeld gespielt habe. Und
Du hast eigentlich gespielt, Micha? Du hast mal höher gespielt, oder?
Ich habe auch Auswahl gespielt und sowas, aber ich habe damals, das ist sehr witzig, im gleichen Verein gespielt wie Joshua Bitter. Okay. Bei Rot-Weiß Dorsten. Da hat er auch angefangen. Und genau, und da war eben immer, war ich immer Spielmacher und so weiter. So, aber deswegen war Tönnies halt nochmal mehr für mich so die Nummer. Ne? Vielleicht wäre es Struckmann geworden. Struckmann ist für mich auch, wir haben irgendwann mal 200. Sendung im Köpi-Haus gemacht und dann stellte Stefan mir die Frage, hat immer zwei Spieler genannt und ich musste immer den rufen, der mir mehr bedeutet. Und am Ende war dann Salou oder Struckmann. Ich sage, Struckmann.
So, und das also, gab einen Aufschrei?
Dietmar Hirsch hat komisch geguckt, der saß direkt neben mir. Warst du da?
Nee.
Ah, okay.
Und hat Hirsch noch mit Struckmann zusammengespielt?
Nee.
Hirsch ist ja Mitte der 90er, wann hat Struckmann
so? 97 gekommen, oder nicht, Dietmar?
Nee, früher.
95?
95, glaube ich. Oh, ich setze mich jetzt aber in die Nesseln. Ich meine.
Ich weiß auch nicht genau, aber ist halt, und das ist halt der Punkt. Ich bin aufgewachsen als Kind mit dieser Mannschaft. So, und deswegen bedeutet mir, wenn ich Lothar Wölk irgendwie treffe, bedeutet mir das mehr als Leute, die vielleicht mehr Impact auf den MSV hatten, aber zu einer anderen Zeit da waren. So, die Leute, die so dein Alter sind, die sind dann wahrscheinlich eher so Bashiru Salou, Abdelaziz Ahanfouf und wie sie alle heißen.
Ja.
Und das ist halt so diese, du wächst in den Verein rein und die Person begleitet dich.
Mhm.
So, das ist der Start, würde ich mal so sagen.
Problem ist heute, du hast nichts mehr, was dich begleitet, weil die Spieler nach zwei Jahren immer wieder weg sind.
Das ja, halt kommt auch noch dazu.
Naja, und damals, da war ein Spieler beim Verein und dann war der 6, 7, 8 Jahre dabei, wenn es hochkommt. Ne? Da
ja.
Hast du vielleicht mal, wenn du zurückdenkst, mal so ein Bajic oder vielleicht auch mal so ein Wolze oder so, die mal längere, also wirklich längere Zeit dabei waren. Aber ansonsten sage ich jetzt mal, wenn ich mir, das sind nicht böse gemeint, aber alle Söldner oder die sind halt nicht so gut oder wir sind so gut, dass wir direkt 1, 2 Klassen runter müssen und die Spieler nicht mehr halten können.
Ja.
Aber dass du jetzt wirklich dich mit einem Spieler identifizierst, dass der wirklich, also wenn ich jetzt zum Beispiel dann jetzt im Portal mal so quer lese, wo die sagen so Bulic, das ist wieder so einer, den könnten wir, der wirklich da die Blutgrätsche dann am Ende raushebt, raus und dann erstmal hier Richtung, das erste, was der macht, Richtung Publikum erstmal hier die Bäckerfaust dann bald. Das sind das so Sachen, die wir sehen wollen, ne? Wo dann einer mal richtig mal die Massen noch motiviert und richtig, und wir nehmen es ja auf, ne? Und alle gehen voll steil.
Ansonsten sind die Publikumslieblinge eigentlich immer die, du merkst das immer, wenn Stefan Leiven die Mannschaftsaufstellung vorliest, das sind immer diejenigen, wo er eine Pause macht, weil Applaus aufbrandet,
ja.
Die aus der Jugend kommen. So, das ist ein Simala, das ist ein Max Braune, ja. Dann ist es vielleicht noch ein Kapitän Ali Hahn, aber dann endet das Ganze schon. Ne, weil es sind auf der einen Seite so Typen wie Bulic einer werden könnte, Ali Hahn ist so ein Typ, Can Coşku mit Sicherheit auch, aber dann eben hauptsächlich so die Jugendspieler, weil du eine Verbindung suchst, entweder über den Charakter oder über die Zugehörigkeit. So, die Zugehörigkeit findest du heutzutage fast nur noch über die Jugend.
Das ist nämlich der Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Für mich ist es schwierig, umso schwieriger heute noch wirklich Identifikationsspieler zu finden. Und meiner ist tatsächlich jetzt im aktuellen Kader Joshua Bitter. Und daran seht ihr ja auch, ich sehne mich danach, dass Leute eine Kontinuität im Verein haben. Das ist, wie du es gerade auch schon angesprochen hattest, Mike, ganz schwierig, wenn der Verein immer wieder mal absteigt.
Er ist auch wieder nach Hause gekommen, ne?
Er ist auch wieder nach Hause gekommen. Er ist derjenige, der sagte, ich habe mir deine Folge mit, es geht jetzt darum, dass er mich beweihräuchert hat, sondern er sagte mir, ich habe deine Folge mit Helmich gehört. Und da weißt du, was? Ne? Also da ist jemand, der sich wirklich auch für die Politics im Hintergrund interessiert und da tatsächlich auch wirklich das Vereinsleben in sich aufgesogen hat. Das ist, ja, das kannst du nicht bei jedem erwarten, aber bei jemandem wie Bitter, der jetzt seit langem dabei ist, aber auch Fleckstein, ne, das sind für mich Leute, die ja zumindest schon wieder so die Richtung gehen, wo ich sagen würde, den mache ich mir mal wieder aufs Trikot. Und ich kann euch sagen, den letzten, den ich auf dem Trikot hatte, ist Grilic. Ne? Und das ist wirklich, ja, jetzt könnte man sagen, ey, da gab es doch noch zig andere. Gespürt habe ich es nicht.
Mihai Tararache.
Das ist eben nach wie vor der absolute Lieblingsspieler einer meiner besten Freunde.
Ja,
ne? Die habe ich ja auch mal im Landhaus Milsa, habe ich Grilic, Filipescu und Tararache alle drei fröhlich rauchend irgendwie an einem Sonntagnachmittag auch mal getroffen. Da war ich aber noch, so ein kleiner Pimpf und da saß ich, dachte, und das hat mir eine Welt zerstört, weil ich dachte, Profifußballer rauchen nicht und trinken keinen Alkohol. Oder? Da hat Mihai Tararache erstmal diesen Traum platzen lassen, auf jeden Fall.
Der Einzige, der mir so einfällt aus der Vergangenheit, der ein Typ ist, wo du wirklich sagst, MSV 100%, dem aber diese unprofessionelle Komponente fehlt, saufen, rauchen, weiß ich nicht was, ist Branimir Bajic. So, der ist nicht laut.
Raucht der nicht? Raucht der gar nicht?
Nein.
Da weiß ich nicht genau.
Natürlich nicht. Aber Bayer ist halt so eine Identifikationsfigur, wie wir sie brauchen. Mhm. Aber er ist sehr leise. Du hörst ihn nicht. So, wenn er gebraucht wird, ist er niemand, der irgendwas ablehnt. So, er ist immer da. Er liebt diesen Verein. So, aber er ist eben nicht derjenige, der sich die Sonnen holt. Er ist nicht derjenige, der im Landhaus Milser Kippen raucht und Bier trinkt, sondern er ist einfach im Hintergrund, so, weil er sich nie nach vorne gedrängt hat und trotzdem jahrelang Kapitän gewesen und immer noch beim MSV. Kriege ich jetzt wieder Ärger, weil ich ihn genannt habe.
Ja, das so zurückhaltend.
So ist er.
So ist er halt. Ich habe mir dann ein Herz gegriffen und habe Bayer angesprochen. Hat gesagt, Bayer, ich hätte dich so gern mal im Podcast. Wirklich, ich bin dein größter Fan. Der sagt, der nimmt dir mich in den Arm, sagt, danke, das ist wirklich lieb von dir. Aber tu mir einen Gefallen, ich möchte nicht in diesen Podcast. Ich meine, sonst hätte er dich ja schon länger auch mal irgendwie besucht, ne, Michael? Also, wenn er nicht zu dir geht, geht er auch nicht zu mir. Ne? Ich meine, ihr seid befreundet. Aber ich musste es ihm damals einfach wirklich sagen. Und das ist für mich das Thema Idol. Ne? Denn ich frage mich, klar, sowas wie Michael Tönnies, der wird für immer sein. Und auch dank eures Zutuns, zu deinem Zutun, beziehungsweise zum Hörspiel kommen wir ja gleich auch noch. Aber der Michael Tönnies-Platz, wie wir ihn jetzt neu kennen, das ist ja auch auf, ich sag mal, auf deinem Mist gewachsen, Mikey. Ja,
vor allem auf deinem Mist
gewachsen. Ja, vor allem auf deinem Mist gewachsen, muss man ja einfach mal sagen. Du bist eigentlich der Initiator dieser ganzen Geschichte und auch Stein des Anstoßes gewesen. Ich frag mich dann halt immer, wer wird denn in 50 Jahren auf irgendeinem Platz und auf irgendeinem Schild stehen? Gibt's das überhaupt noch? Wird das, weil der Letzte, der mir da wirklich einfällt, ne, wie du schon sagst, ist bald Bayer. Ja, und ansonsten fehlt es uns an langfristigen Identifikationsfiguren. Muss dafür der Verein erstmal wieder länger in der zweiten Liga spielen? Was muss dafür geschehen, dass wir wieder richtige Identifikationsfiguren haben?
Gute Frage. Aber wenn ich nur mal so einen kleinen Ausschwenker machen darf.
Immer.
Du sagtest ja hier, die jüngere Generation kennt Tönni ja nicht und so weiter und so weiter. Da kam ja dann die Portalidee mit dem QR-Code. Mhm. Und dann hat der Christian Stiefelhagen dann auch dann halt diesen Text schreiben lassen. Der kam ja auch sogar vom Kollegen Mohnhaupt, der das Buch geschrieben hat. Der hat diesen Text verfasst mit der Bitte oder mit der Voraussetzung, dass da nichts dran geändert wurde. Und auch nicht. Und ich muss dann sagen, beim ersten Heimspiel, ne, da war ich ja doch ein bisschen neugierig, weil ich wollte natürlich sehen, wie das Ding angenommen wird. War natürlich ein super Wetter am Anfang, Fritz-Walter-Wetter, aber hinterher kam dann die Sonne raus. Und mein Bruder war ja zu Besuch und ich habe dann mit meinem Sitznachbarn, er sagte, komm, jetzt gehen wir mal zum Tönni, ne? Alles klar, ich will ja auch mal ein Foto machen. Dann habe ich mich da so in der Ecke gestellt, kam dann so um die Ecke und dann stand da eine Schlange vom Tönni und alle haben Fotos gemacht.
Ah.
Und dann rannten die ganzen dazwischen und haben den QR-Code abgescannt. Oh, Entschuldigung, einen Moment mal eben kurz. Ne? Ja, nee, gar klar. Ich stand da in der Ecke, mir lief da die Träne rum, weil ich sage, genau das war meine Intention, sich da vorzustellen.
Okay.
Die machen Fotos, scannen den QR-Code.
Kinder,
Jugendliche, auch Ältere, haben alle den QR-Code abgescannt. Die wussten sofort, was los war. Und dann haben die so, kann ich noch mal eben, könnt ihr ein bisschen zur Seite hier. Und dann haben die da einen nach dem anderen ein Foto gemacht. Und ich stand daneben, ich habe mir im Kopf geschüttelt und gesagt, kann das ja nicht wahr sein. Und
geil.
Das war wirklich, also da war ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich total gerührt. Weil ich sagte, genau das war das. Da kam da der Erste und sagte so, also ein bisschen unscharf hier. Ne? Und dann, ich habe mich da nicht zu erkennen gegeben, habe einfach nur gesagt, 80er Jahre, da gab es noch keine Digitalfotografie, das ist das Problem. Ne? Da gab es halt nur analoge Fotografie und das ist das Problem, dass es halt mit der Größe ein bisschen unschärfer wird. Ne?
Da gehe ich mal ganz kurz rein, weil Christian Stieflagen hatte unter anderem bei mir auch nachgefragt, ob ich ein hochauflösendes Bild habe von damals. Es gibt von allen Leuten bei Bildagenturen, Getty Images und wie sie alle heißen, gibt es gutes Material. Also findest von Bernhard Dietz findest du wirklich hochauflösende Bilder, weil die Dias noch vorhanden sind. Von denen dann hinterher Druckvorlagen gemacht werden.
Mhm.
Bei Michael Tönnies nicht.
Okay.
Gar nicht. So, und deswegen, es ist nicht irgendein Fehler der Produzenten und ein Fehler von Christian Stiefelhagen oder Mike oder wem auch immer, dass dieses Bild nicht scharf ist. Das ist einfach das Maximum, was bei Michael Tönnies machbar war.
Ja, okay.
Verrückt.
Also finde ich auch verrückt. Total verrückt.
Und das halt auf die Größe von 3,5 Meter. Dann, ne? Das war, also wir haben immer gesagt, je weiter man weggeht, desto besser sieht es aus.
Ja, logisch. So. Kannst du den Code nicht mehr scannen.
Es ist ja so, dass jetzt das Schild da steht, ne? Aber Stiefelhagen sagte ja auch, da soll ja auch noch ein bisschen gepflanzt werden. Ne? Also
bin ich dran.
Da bist du dran?
Natürlich. Da haben wir den User Bierwagen 1902, heißt er wirklich. Der steht am Bierwagen in der Nord.
Grüße.
Grüße gehen raus.
Auf jeden Fall.
Und sein Freund ist Gartenlandschaftsgärtner und ja, der hat mit der Niki Kontakt aufgenommen. Niki hat's vermittelt. Ich habe schon Niki, die ersten
kommen wir gleich noch zu, ist auch die beste.
Spenden eingesammelt. Wir haben Kontakt. Der hat momentan noch ein bisschen was zu tun, aber okay, der übernimmt das und dann wird das Ganze blau-weiß gestreift, schön noch.
Nee.
Gut, natürlich.
In diesem Jahr noch oder?
Ich habe gesagt, ich möchte es natürlich noch diesem Jahr haben, weil Anfang nächsten Jahres wohl das Dach saniert wird und dann muss der Aufsteller, deswegen ist es ja ein Aufsteller, muss dann halt demontiert werden und dann ist natürlich die Begrünung dann erstmal wieder ein bisschen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen es jetzt nicht so super aufwendig machen, aber wenigstens, dass es für die Hinserie noch ein bisschen schöner aussieht.
Dass es noch ein bisschen blüht.
Ganz genau.
Wollte gerade sagen, okay, sehr interessant.
Auch die Zeitleiste, ne, von der Christian Stieflagen gesprochen hat, an der Seite.
Genau.
So, all das ist natürlich erstmal nicht möglich, bevor das Dach repariert ist.
Okay, verstehe. Das heißt, bis wir den Michael-Tönnies-Platz in der vollen Pracht sehen, wie wir uns das vorstellen oder ihr euch das vorstellt, wird es wahrscheinlich noch ein Jahr dauern. Beziehungsweise, wie lange wird das mit dem Stadiondach denn dauern? Asche auf mein Haupt, ich bin da selber nicht so informiert.
Selbst der Vorstand nicht.
Das ist nämlich das Problem. Wir fragen immer auch als Radio Duisburg immer mal wieder nach, weil es ja ein großes Ding ist, ne? Aber das ist ein bisschen schwer durchzudringen, wie da wirklich der Marschplan ist. Und ich habe das Gefühl, manchmal, das ist so ein von bis und auch zeitlich und auch monetär. Also so ein bisschen, ne? Also so, naja. Also da brauchen wir
eine Baustelle, keine Ahnung.
Baustelle trifft's aber. Aber nochmal auf meine Frage zurückzukommen, ne? Was muss passieren? Diese Identifikationsfiguren wieder aufbauen, was ist das Wichtige? Wie gesagt, weil ich finde das nach wie vor schwierig und ich glaube, das ist auch der Punkt und das ist natürlich nicht fair gegenüber, wenn man sagt, ja, ich stehe auf Jamal Musiala oder Lamine Yamal oder Lionel Messi oder so, ja, da kann, ne, also da muss was anderes kommen. Ich will jetzt nicht sagen, natürlich sind diese Leute, die ich jetzt aufgezählt habe, auch ein bisschen leistungsstärker, keine Frage, aber wie kriegt man das denn hin, dass man das lokal irgendwie sagt, dass man sagt, ich bin lokal auf einen Patrick Sussex stolz. Wisst ihr, was ich meine?
Gibt zwei Dinge. Also das eine ist natürlich, das Logische ist der Erfolg. Weil ich glaube, in Duisburg eine Legende zu werden, ist aufgrund unserer Historie nicht möglich unterhalb der Bundesliga. Vielleicht mit Abstrichen unterhalb der zweiten Liga. Das heißt, dass du schon in der zweiten Bundesliga großartig sein musst, um in diesem großen Verein mit dieser Historie als Traditionsverein, als Gründungsmitglied der Bundesliga, immer noch Platz 17 der ewigen Tabelle in der Bundesliga, Vereinslegende zu werden, ist, glaube ich, sehr schwer unterhalb der, ich würde sogar sagen, unterhalb der Bundesliga. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie sich das irgendwie noch entwickeln kann. Und das Zweite ist sehr traurig. Ich glaube, wenn es nicht gerade Bernhard Dietz ist, ich glaube, du musst tot sein.
Okay, glaubst du wirklich?
Um eine Statue zu bekommen.
Ja, um eine Statue zu bekommen.
Du hast eingangs hast du gefragt, was muss passieren, wem baut man eine Statue dahin? So, und ich weiß nicht, ob Uwe Seeler, der Fuß von Uwe Seeler, war der zu Lebzeiten?
Nee.
Bin mir nicht sicher, aber das sind eben, das kommt eben nochmal. Wann hat Michael Tönnies den Platz bekommen? Nachdem er gestorben war.
Aber ich habe gedacht, sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass das die Liebe versaut.
Kannst du das auch singen?
Ich könnte. Ich komm aus dem Radio. Ich singe hier alles persönlich ein, wisst ihr doch.
Rot-Weiß Essens.
Ah, schön.
Ja, genau. Da werde ich immer noch nachgefragt.
Oh, habe ich gestern auch wieder mich gefreut.
Ja, tatsächlich. Da können wir gleich vielleicht nochmal drüber reden, über das Spiel. Wir nehmen mich heute am Dienstag auf, muss ich sagen. Die Folge wird aber wahrscheinlich erst am morgigen Mittwoch erscheinen. Kleiner Spoiler. Deswegen, aber du besprichst das Pokalspiel zwischen Dortmund und Essen gestern an, zwischen Essen und Dortmund so rum. Okay, aber ich nehme mal deinen Take auf einmal und sage, da muss jemand tot sein. Ich gehe da ein Stück weit mit, klar. Bei Uwe Seeler ist das genauso, ein bisschen postmortem, aber ich hatte.
Wobei, da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob der Fuß nicht schon vorher da war. Ne? Aber jetzt guck, Franz Beckenbauer, Supercup.
Ja, ja, ja.
So, diese Dinge passieren postmortem.
Das stimmt. Ja, ich fand aber schon, dass wir Tönni auf eine andere Ebene gehievt haben und das ging ja schon damit los, dass gesagt wurde, ey, einer unserer Legenden stirbt uns gerade unter den Fingern weg. Wisst ihr, was ich meine? Ne, die Spendenaktion, dieser Einspieler, dieses, wo es um die Fans ging und dann kommt da Tönni und der sagt, ohne euch würde ich nicht mehr leben. Boah, da kriege ich wirklich, das ist für mich wirklich etwas, wo ich sage, boah, das ist so eine krasse Aussage, ne? Das ist eine, ne, so wie, also ich verdank euch mein Leben. Ne, das ist ja unbestritten, das ist unbestritten miteinander verbunden, versteht ihr? Deswegen gehört das für mich auch dazu. Also meint ihr, diese Legende um Tönnies wäre so groß, wie sie nun mal jetzt ist, wenn wir ihm nicht auch das zweite Leben geschenkt hätten?
Das sind diese ganz besonderen Dinge. Bei Michael Tönnies war es der Todeskampf.
Ja.
So, Michael Tönnies hat gesagt, ich werde keine 60. Als er die Lunge hatte, hat er gesagt, ich werde 100. Oder ich kann 100 werden.
Ja.
So, das sind diese ganz besonderen Dinge. So, wenn irgendjemand schwer krank ist, wie viel Aufmerksamkeit hat Sebastian Allaire bekommen in dem Moment? So, das sind leider, und deswegen habe ich gerade gesagt, das eine ist logisch, der Erfolg, und das andere ist traurig, dass solche Aufmerksamkeiten immer nur entstehen, wenn schlimme Dinge passieren.
Mhm.
So, das ist leider so.
Mike?
Obwohl, dann sage ich jetzt mal, es gibt ja viele Fußballer, die auch, sage ich jetzt mal, ein ähnliches Schicksal erlitten haben. Ne? Mhm. Wie gesagt, hier mit Depressionen und das alles.
Mhm.
Die sind dann aber einfach von der Bildfläche verschwunden und man hat nie wieder was von ihnen gesehen, gehört. Der Bayern-Spieler, fehlt gerade der Name.
Deißler. Sebastian
also,
Deißler.
Ne, war dann weg. Und aber so ein Tönni, da war immer die Fanbase da. Also du hattest immer, sag ich jetzt mal, klar, ein bisschen ältere Generation Fans. Dann hast du halt so Menschen wie eine Niki, ne, die dann, so wie ich jetzt mit dem Aufsteller
gesagt habe. Ihr müsst das einmal, glaube ich, für unsere Hörer aufdröseln. Niki, Fragezeichen?
Niki ist halt diejenige, die die Aktion gestartet hat mit Fanaufrufen, dass wir dem Dicken halt unsere Gefühle und alles aufschreiben sollten. Das wurde dann zu einem Buch gebunden. Ne?
Und genau, es wurde gebunden und ihm
überreicht. So, und wie gesagt, das war dann halt sehr, sehr dick und auch sehr umfangreich. Und er war dadurch so gerührt und hat dann gesagt, so, also er wusste nicht, was er für einen Stellenwert hat und er macht die Transplantation. Und das halt quasi die initiale Kraft hierfür war halt Niki.
Ja, und sagt mir doch nochmal bitte einmal, und das finde ich, das ist das Husarenstück des MSV oder das, was den MSV, das haben wir fast jedem voraus. Wir haben unserer Legende das Leben gerettet. Sagt mir das, wo es das noch gibt. Vielleicht gibt's das irgendwo, vielleicht habt ihr jetzt auch ein konkretes Beispiel, dann tut's mir leid. Aber mir fällt jetzt so nichts ein. Wir haben unserer Legende das Leben gerettet. Er hat uns das Leben gerettet, er hat den Verein mehrmals gerettet und wir haben ihm das Leben gerettet. Ich möchte jetzt nicht sagen wir, weil ich war jetzt nicht aktiv beteiligt, aber versteht ihr, was ich meine? Wo gibt's das noch? Ne? Also, ich find's unglaublich.
Und aber unabhängig davon, dass ich das auch komisch finde, wenn auch Mike und ich sehr eng mit dem Namen Michael Tönnies emotional verbunden sind, aber wenn jemand sagt, wir haben, da finde ich ganz komisch auf der einen Seite,
ja,
weil ich sehe mich dann nicht.
Ja.
So, da sehe ich wirklich Niki und er hat auf die Frage, warum er sich hat transplantieren lassen, wegen dir.
Ja.
So, also sie als Person hat da ganz, 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 ganz viel mit zu tun. Den zweiten Punkt habe ich vergessen, weil ich gerade verschwunden bin.
Easy.
Alles gut.
Nein, ich finde, dass das eine Aussage ist, die mich sowas von rührt und das für mich, Punkt, der Faden ist wieder da.
Ja, Leben gerettet. So, wir leben und lieben wegen solcher Personen diesen Verein so besonders.
Ja, ja.
So, das heißt, er hat uns nicht durch Erfolg das Leben schöner gemacht. Er hat uns heute noch macht Michael Tönnies mein Leben schöner. So, weil ich, wenn ich ins Stadion gehe, verbinde ich das alles mit meinem Wachsen als Fan, als Kind. Und das ist Michael Tönnies. So, ich habe mir den tätowieren lassen. Ich habe vor kurzem nach 20 Jahren Suche, vorgestern habe ich mir dieses Kärcher-Trikot endlich in meiner Größe besorgen können. Das ist Michael Tönnies. So, und deswegen ist so eine Bedeutung, deswegen Sebastian Deißler, mit Beckenbauer hätten sie es gemacht. So, beim MSV Duisburg gibt es Bernhard Dietz und Michael Tönnies.
Ja.
So, und ich bin mir sicher, mit Klaus Fischer hätten die Schalker das auch gemacht,
ja,
ne, als Beispiel. Und jetzt haben wir jetzt Frank Mill gerade gestorben. Frank Mill,
wollte ich gerade sagen.
Mhm. So, aber deswegen ist Sebastian Deißler vielleicht nicht das passendste Beispiel. Mhm. Aber ja, das war der Punkt, den ich noch hatte, weil er hat unser Leben immer noch, auch jetzt noch verschönert er das Leben derjenigen, die ihn damals erlebt haben.
Lebensverschönerer Michael Tönnies, das
ja, ist so.
Ja, okay, finde ich klasse.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Du hast heute ein Buch mitgebracht, Michael. Das gibt's schon ganz lange. Ich glaube, das gibt's seit 9 oder 8 Jahren gibt's das, glaube ich.
Also 10-jähriges Bestehen jetzt.
Genau, 10 Jahre. Oh, ja, gut, super informiert, der Herr Podcaster. Wunderbar, schneiden wir raus.
Pff. Wir schneiden hier gar nichts.
Also das ist natürlich keine neue Geschichte mehr. Auf der Kippe die zwei Leben des Michael Tönnies. Aber Michael, du hast das mitgebracht, nicht ohne Grund. Weih uns doch mal ein, was ist da los?
Ja, die Niki auch wieder hat sich überlegt, dieses Buch sollte es als Hörbuch geben. Mhm. So, und hat dann dafür gesorgt, über Sponsoren, über Unterstützer, dass das finanziert wird. Das ist also ein komplettes Non-Profit-Teil. Das heißt, alle, die da mitwirken, tun das aus freien Stücken, aus Liebe zu Michael Tönnies und aus dem Wunsch heraus, dass es als Hörbuch ein Vermächtnis auch wird für ihn.
Ja.
Und das wurde dann durchfinanziert. Und als das klar war, ging es dann darum, wie werden die Rollen verteilt. Also Stefan Leiven zum Beispiel liest den Sprecher. Also das sind dann quasi, weiß ich, 95% des Ganzen, weil ja das Buch, das Jan Monop geschrieben hat, hauptsächlich erzählt wird.
Ja.
So, und dann gibt es so ein paar andere kleine Sprechrollen. Und Dirk Tönnies, der Bruder von Michael, war vorgesehen für die Stimme von Micha. So, dann ich weiß nicht, ob es Wuppertal war, letztes Heimspiel, oder ob es das vorletzte Heimspiel war, ich bin mir nicht sicher. Im Businessbereich kam die Nike auf mich zu und sagte, mit dem Dirk wird ein bisschen schwierig, so, wir kommen da nicht zu Terminen und so weiter, würdest du das machen? Habe ich gesagt, nee, mach ich nicht.
Hab ich abgelehnt. Okay, du hast es abgelehnt?
Ja, habe ich gesagt, mach ich nicht. Wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, gerne, aber das muss der Dirk machen.
Warum?
Weil also ich meine, Dirk Tönnies ist der Bruder von Michael.
Ja, ich verstehe das. Okay, aber wenn der das schon abgeben wollte.
Und nein, das war nicht der Moment. Der Moment war, dass die Niki mich gefragt hat, wenn da irgendwas schief geht. Ich sage, wenn irgendwas schief geht, okay, aber ich bitte, lass es den Dirk machen.
Okay.
Dann bin ich zurück. Ich hatte eine Logenkarte bei dem Spiel, bin zurück in die Loge und meine Freundin guckt mich an und sagt, warum weinst du? Und ich habe wirklich, ich konnte nicht mehr. Ich habe angefangen zu weinen, weil diese Ehre mir irgendwie zukommen sollte und ich das dann aber, nachdem ich es abgelehnt habe, trotzdem nicht glauben konnte, dass mich jemand sowas fragt. So, dann war das Thema erledigt und ein paar Wochen später kriege ich eine Sprachnachricht von Dirk Tönnies und der mich darum bittet, das zu machen, weil er es zeitlich nicht schafft. Ganze Familie Tönnies wäre dankbar, seine Mutter würde sich freuen. Oh. Und da habe ich nochmal Rotz und Wasser geheult und habe gesagt, okay, ich mache das.
Ja.
So, und das ist mir wichtig, das zu sagen. Das entspricht der Wahrheit. Es fällt mir auch sehr schwer, dass gerade nicht wieder meine Tränen laufen. So, ja. Weil mit Sicherheit, wenn das Ding draußen ist, irgendwelche Leute im Internet wieder schreiben werden, hat der Podcaster sich wieder schön in den Vordergrund gedrängt. Sowas passiert ja heute. So, und deswegen ist mir das wichtig, bei dir auch nochmal zu sagen, dass ich mich da lange gegen gewehrt habe. Und dann ist es am Ende, war ich 2 Tage im Studio, und habe halt die wörtliche Rede von Micha eingelesen. Ich habe den Produzenten auch gefragt, so, hör mal, ich klinge doch gar nicht wie der. Sagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn die Leute 2 Seiten gehört haben, dann verbinden sie das, okay, das ist Michael.
Voll, so. Voll.
Und da habe ich gesagt, okay, dann habe ich noch weniger Sorge jetzt. Und dann, ja, dann habe ich das gemacht. Dann habe ich das eingelesen und musste ja, ich sollte das nicht lesen wie ein Sprecher. Also ich sollte schon rotzig. So, es war gar nicht so einfach.
Okay, das heißt, du musstest dich, wie hast du dich darauf vorbereitet?
Gar nicht. Er hat mich gebeten, dass ich es nicht tue.
Okay.
So, weil er sagte, wenn du das Buch...
Du hast dich dran gehalten?
Ich habe mich komplett dran gehalten. Ich hatte das Buch schon 2-mal gelesen, aber habe mir es dann nicht nochmal durchgelesen, weil er sagte, mach das nicht, weil dann liest du das so... Dann manifestiert sich die Art und Weise, wie du es liest. Und wenn ich im Studio dann zu dir sage, ich hätte es gern anders, dann kriegst du den Switch nicht mehr hin.
Ah, okay.
So, deswegen habe ich es wirklich komplett neu. Irgendwie, ich wusste gar nicht, worum es geht in dem Moment.
Okay.
Weil es gibt immer kleine Passagen in dem Buch. Die habe ich auf dem iPad gehabt. Aber du hast nicht die Vorgeschichte. Das heißt, ich habe einen Text gelesen aus seiner Jugend bei Schalke. Und der nächste Text war dann irgendwie, keine Ahnung, irgendein anderes Thema und ich wusste gar nicht, wo bin ich denn gerade? Warte mal, was ist denn gerade überhaupt für eine Zeit? So, und das war nicht so einfach, aber es war richtig, richtig, richtig schön.
Ja, ey, ich merke die ganze Zeit, dass ich bin bei dieser Folge die ganze Zeit sehr emotional. Ich merke das die ganze Zeit einfach, weil mit dem ganzen Thema so eine Schwere die ganze Zeit mitkommt, ne?
Vielleicht, soll ich einfach mal eine Kleinigkeit,
wenn du magst, ich hab mich jetzt gar nicht getraut zu fragen,
weil die Leute, ich möchte die Leute dazu bringen, sich dieses Hörbuch zu
gerne
dafür runterzuladen.
Sehr, sehr gerne.
Weil nicht weil ich das jetzt lesen möchte, sondern weil ich möchte, dass alle merken, wie geil Michael Tönnies und wie geil dieses Buch einfach war. So, gab in seiner Kindheit, hat sein Vater ihm einen Ball geschenkt und er ist dann immer alleine auf dem Platz damit und manchmal mit Leuten und manchmal alleine und der Busfahrer, der da immer gehalten hat, immer schon mit dem Kopf geschüttelt, wenn er hingekoppt hat. Und manchmal hat der Busfahrer schon mit dem Kopf geschüttelt, wenn er mich nur gesehen hat und wohl gedacht, der hat auch nicht mehr alle Latten am Zaun. Einmal hatte ich einen niegelnagelneuen Ball dabei. Der war weiß mit grünen Flecken und kostete damals 50 Mark. Wochenlang habe ich ihn im Schaufenster eines Sportgeschäfts angesehen und immer wieder gebettelt, bis meine Eltern ihn endlich gekauft haben. Mit dem Ball unterm Arm bin ich von Tür zu Tür gerannt und habe ihn meinen Kumpels gezeigt. Als wir dann auf dem Platz waren, hat es nicht lange gedauert, bis einer von denen den Ball über den Zaun geschossen hat. Der Ball rollte über die Straße, genau auf den Bus zu, der dort stand. Vor einem der beiden Vorderreifen ist er liegen geblieben. Wir haben dem Busfahrer noch gewunken und zugerufen. Er muss das gesehen haben, aber er ist einfach losgefahren. Dann hat's geknallt und der Ball war hin. Nur weil irgendein Amateur den über den Zaun gepölt hat.
Aber geil.
Und das sind so Geschichten, die da drin sind. Auch das, wir haben das ja gerade erzählt mit dem mit den Sonnen und so weiter. Ihr müsst, Leute, es gibt nur noch 3 Exemplare. Die letzten 3 Exemplare hat die Niki. Also es gibt das Buch nicht mehr zu kaufen, aber es wird dieses Hörbuch geben. Und wir alle kennen die Stimme von Stefan Leiven. So, die könnte ich mir zum Einschlafen anhören. Ne? So, und deswegen ladet euch alle dieses Buch runter und es geht auch zur Organspende für einen guten Zweck.
Ist das schon draußen? Kommt das? Wann ist es da?
Nicht klar.
Nicht klar.
Es fehlt noch eine große Stimme beim Einlesen.
Und zwar wer?
Stefan Leiven hat's noch nicht terminlich hingekriegt.
Ah, Stefan, genau. Stefan quasi bleibt noch aus. Alles klar. Genau. Das heißt, das ist noch in der Spiegel.
Aber der ist Profi.
Ja.
So, der macht das in 2 Tagen und ist das Ding durch.
Ja.
Hat terminlich noch nicht funktioniert, aber das wird dann demnächst passieren.
Alright, okay. Da musst du uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, natürlich, wann das der Fall sein wird. Ich meine, auf der Kippe selbst von Jan Munhaupt kann man sich natürlich jederzeit schon kaufen. Gibt's bestimmt auch als E-Reader etc. Bin ich nicht ganz sicher.
Weiß ich gar nicht.
Werkstattverlag ist das, ne?
Genau, Werkstattverlag. Ja. Müsstet ihr jetzt mal bei Amazon oder eurem Buchhändler, eurem lokalen Buchhändler des Vertrauens mal nachfragen, ob es das überhaupt noch gibt?
Mhm. Bei Kleinanzeigen sieht man ab und zu mal.
Ja. Ich glaube, das ist aber auch alles. Ja. Wenn man einen Account bei Kleinanzeigen hat, kann man da auch reingucken.
Da muss man. wenn. Ja, aber das ist auf jeden Fall, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, es gibt sehr viele, ich gehöre auch zu der Generation eher lesfaul, ne, auch wenn ich es gerne hätte. Ich glaube, das holt auch nochmal viele, auch so Leute wie mich dann teilweise ab, die dann, ich meine, ab und zu habe ich auch mal ein Buch in der Hand und lese, ne, bleibt nicht aus, aber im Großen und Ganzen ist das auch ganz schön, gerade zum Einschlafen und sowas, sich sowas anzuhören. Und so wie du es jetzt gerade zum Beispiel vorgelesen hast, könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass das ein Kracher wird und dass das super ankommt.
Also, danke. Aber wie gesagt, das sind ganz, ganz kleine Auszüge. Ne? Also, wer das Buch kennt, das sind 30 Seiten und dann kommt mal ein kurzer Absatz, wo ein Zitat von Micha kommt.
Mhm. Wie lange hast du fürs Einsprechen dann insgesamt gebraucht?
Ich glaube, 2x3 Stunden, 2x4 Stunden.
Okay,
so super. 6 bis 8 Stunden.
Wahnsinn. Ich meine, ihr habt jetzt beide auf eure Weise eurem Idol ein Denkmal gesetzt, so gesehen, ne? Ich finde das wirklich aller Ehren wert, Jungs. Also, nein, das ist so, weil Mike schüttelt die ganze Zeit so den Kopf.
Ja, ich auch.
Ich sag ganz ehrlich, Tim, mich hat's damals, ich sag's jetzt mal auf gut Ruhrpott, so angekotzt. Jeder rannte an dem Aufsteller vorbei und hat gesagt, boah, ist das Ding pottenhässlich. Mike, ein halber Ball. Ja. Jeder hat gemeckert und dann habe ich gesagt, ja, mach doch mal was. Alle immer nur am Labern, aber keiner macht was. So. Und dann habe ich gesagt, irgendwann hat, ne, dann die Wurst, ne, und dann, so, jetzt habe ich die Wachsendicke, jetzt machen wir mal, jetzt gucken wir mal. So, und ich möchte auch keine Lorbeeren für, sondern ich möchte einfach nur.
Die kriegst du aber heute von mir. Ihr kriegt beide nicht. Mal. Ihr kriegt beide.
Ich will einfach nur, dass
wenn dann Mike bitte, weil der hat wirklich initiativ viel getan. Ich bin nur eingesprungen.
Ihr setzt beide diesem Menschen nochmal ein Denkmal. Dieser Mann hat ein zweites Leben von MSV-Fans geschenkt bekommen. Und dieser Mann wird gerade aktiv von Leuten wie euch zur Legende gemacht. Und auch Legendenbildungen gehen nur über Mundpropaganda und Leute, die sich dafür initiativ einsetzen. Und dafür möchte ich euch wirklich danken. Also sage ich euch ganz ehrlich, weil so Leute wie ihr bringt auch jungen MSV-Fans und auch MSV-Fans, die so wie ich Anfang der 90er oder Mitte der 90er geboren wurden, bringt ihr solche Leute nah. Und das ist ganz wichtig, dass sowas nicht in Vergessenheit gerät, ne? Weil der MSV, der braucht auch sowas wie einfach ewige Helden. Ne, wie ein Beckenbauer das war oder wie wir hier Ennerts natürlich, ne, aber Ennerts ist halt immer so das, was genannt wird. Ennerts kennt jeder, Ennerts ist Europameister, war Kapitän der Nationalmannschaft, klar, das strahlt so ein bisschen, aber die Geschichte von diesem Kneipenkrieger Michael Tönnies, ne, der abends sich die Hucke vollsäuft und am Automaten spielt und am nächsten Tag Oliver Kahn 5 Teile einschenkt, so, ne, das ist was anderes, wisst ihr, was ich meine? Das ist eine Geschichte, das kann kein Lewandowski erzählen. Ein Lewandowski ist allglatt. Ich meine, ich will damit die Leistung von Lewandowski nicht schmälern, ne? Aber der sitzt nicht abends in der Kneipe, hat sichtlich 5 Kilo zu viel auf der Hüfte. Und ne, wisst ihr, was ich meine? Das kann es nicht mehr geben.
Ja, ich tue mich ein bisschen schwer damit, dass wir ihn heroisieren wegen der Dinge, die nicht so vorzeigbar sind.
Aber
er ist ja ein Typ gewesen.
Das ist auch ein bisschen ein Stück weit Anti-Helden-Ding.
Genau, weil er wurde gefragt am Pissoir informiert, dass Uli Hoeneß ihn anrufen wird.
Mhm.
So, und er hat gesagt, er träumt mir nicht zu. Das ist Michael Tönnies. So, und ob er dann mal geraucht oder gesoffen hat, spielt gar nicht so eine große Rolle. Ist aber das Gesamtpaket am Ende. Ich verstehe, was du meinst.
Einfach auch, weil man dann denkt, Alter, du bringst trotzdem solche Leistungen. Ich meine, ne, ja. das ist schon heftig, ne? Ich find's wunderbar. Wie gesagt, du musst uns auf jeden Fall informieren, wenn das Ganze rauskommt. Und wir bleiben natürlich auch in Kontakt, was den Fortschritt am Michael Tönnies Platz angeht.
Es gibt eine Insta-Seite vom Hörbuch. Vielleicht einfach da mal abonnieren.
Werde ich in den Shownotes verlinken. Danke für den Hinweis, super. Ich möchte euch aber jetzt, es klingt schon so, als würde ich hier Richtung Abmoderation rennen, so ein bisschen. Ihr seid noch nicht ganz entlassen, tut mir sehr, sehr leid. Ich möchte noch mit euch einmal ganz kurz auf die aktuelle Situation des MSV gucken. Ich wollte jetzt erstmal mit euch über dieses Tönnies-Thema reden, weil ich es so schön finde, aber fast genauso schön ist es ja, wie der MSV in diese Saison gestartet ist. Ich hatte fast ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ich mache ja hier für Radio Duisburg immer die Trailer fürs nächste Heimspiel, ne? Und ich habe groß überall schon erzählt, habe ich auch letzte Woche im Podcast, der MSV erfolgreichste Saisonstart. Da habe ich gedacht, fällt mir das auf die Füße, weil wir hatten in der letzten Saison, bevor wir abgestiegen sind, hätten wir auch einen perfekten Start gehabt, wenn das erste Spiel gegen Osnabrück nicht abgesagt gewesen wäre. Dann haben wir haben nämlich gegen Osnabrück gewonnen und das erste Spiel, das wir dann hatten, gegen Havelse auch. So gesehen, wenn man es rückwirkend betrachtet, hatten wir Osnabrück geschlagen und Havelse. Aber Osnabrück war erst am dritten Spieltag oder nach dem vierten Spieltag und dann war es halt schon passé. Deswegen, ich weiß nicht, ob das dann falsch ist, aber für mich ist der erste Spieltag dann entscheidend und der zweite und die haben wir nun mal gewonnen und auch wie? 4-0 gegen Regensburg, du lass mich ja.
Ja, guck mal, wir haben gerade darüber gesprochen, was muss passieren, damit wir Leute irgendwie, damit wir Leuten ein Denkmal setzen. Das dauert immer, bis die Leute tot sind. Aber wenn du einmal 2 Spiele gewinnst, dann bist du sofort wieder aufgestiegen in die zweite Liga. So, verstehst du?
Ja,
es ist so irre. So, wir haben vor kurzem jährte sich das 3-1 vom MSV in Dortmund. Ishiyaku,
mein Name. Zwei Dinge für Ishiyaku.
So, das war 2007.
Ja.
So, und das war vor kurzem gleiches Datum. Wo warst du heute vor, 18 Jahren? So, da haben wir 3-1 in Dortmund gewonnen. Ishiyaku, Fallrückzieher, Salti, so. Und was haben wir gemacht? Mit Mihai und Manamana? Wir sind abgestiegen.
Ja, absolut. So. Als 18. Ich weiß. Und ich weiß noch, als es jetzt hieß, Ishiyaku, Ne, das ist der neue, ne, dann geistern sofort wieder so Namen wie Salou und sowas durch den Raum, ne? Dann, der ist, ich glaube, den haben wir auch noch für Ablöse an Köln verkauft danach.
Aber ich habe dich aus der Aktualität rausgeholt. Du warst bei erste zwei Saisonsiege.
Ja, genau. Aber ihr wisst ja, wie schnell ich mich gerne ablenken lasse. Insofern gar kein Problem. Genau, zwei Saisonsiege und das zweite Spiel direkt mal 4-0 gewonnen. MSV übertreibt man nicht, aber mal kurz hier quergefragt in die Runde. Sehr guter MSV oder schlechtestes Drittliga-Team, das ihr je gesehen habt?
Mike. Also ich muss mal sagen, natürlich hat gegen Jahn Regensburg die rote Karte uns in die Karten gespielt. Die Karte in die Karten gespielt. Ja, ein Doppler. Aber man muss auch sagen, im Portal gibt es ja auch immer zwei Meinungen. Ne? Wenn wir gewonnen haben, war der Gegner so schlecht. Ist ja nicht, dass wir mal gut waren, sondern immer ist der Gegner schlecht, hat einen rahmenschwarzen Tag, bla bla bla. Aber man muss ja immer mal überlegen, das ist ein Zweitliga-Absteiger. Mhm. So, und es gibt ja dann manche, entweder die werden direkt durchgereicht noch direkt noch eine Liga weiter, oder die ballern sich dann erstmal wieder eine Liga höher. So, und ich finde, ganz ehrlich, also ich habe teilweise in der ersten Halbzeit dachte ich nur so, ja, lauer Sommerkick, gucken wir mal, was da so kommt. Aber dann fand ich teilweise, haben sie es echt gut gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Micha, sag du erstmal deinen Take. Also du findest, also ich fasse zusammen, MSV besser als Regensburg schlecht. Also das überwiegte schon. Okay.
Wir haben ja an dem Tag geschrieben.
Ja, ne? Ich weiß.
Und ich hab geschrieben, sag mal, wie dumm ist eigentlich Regensburg?
Ja. Mhm.
Ja. So, aber das ist nicht die Aussage zu dem gesamten Spiel, weil ich finde, dass wir das super gemacht haben.
Mhm.
Wir haben das auch vor der roten Karte schon super gemacht.
Fand ich
die
auch.
Ersten 10 Minuten waren wir auch schon dominant.
Mhm.
Und es stand ja auch schon 1-0. Deswegen für mich super Leistung des MSV.
Aha.
Und doof von Regensburg.
Ja.
Aber
also Regensburg, du hast einen Anlauf verhalten.
So, was machen wir denn mit dem MSV? Wir laufen den MSV nicht hoch an und wir geben ihnen Platz über außen und geben ihnen Tiefe, weil die Außen sind ja nicht schnell.
Ja, das ist so.
So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass wir das einfach richtig gut gemacht haben und richtig gut eingestellt waren. Mhm. Und es ist einfach beides. So, und ich,
wie doof die drei Leute von Regensburg da immer ins Leere gelaufen sind, ne? Schrecklich. Also ich habe das angesehen und dachte, das tut mir für die Regensburger fast leid.
Ja, und ich habe sie jetzt gegen Köln gesehen und sie waren viel besser.
Ja,
sie haben es viel besser gemacht.
1-2, ne? Ganz tief in der Nachspielzeit hat Köln das noch gewuppt. Ne?
Ja, ja, es stand 1-0 für Regensburg und in der 96. macht Köln den Ausgleich und dann wollte Köln halt noch gewinnen und Regensburg nicht. Und so, aber ich bin bei dir, Mike. Immer nur den Gegner zu sehen, so wir sind als Duisburger Fans sind wir sehr oft anti. So. Oder wir erwarten zu viel.
Ja.
So, und das sind die beiden Dinge, die immer passieren. So, und deswegen kommen wir noch zur Gesamtsituation, dann mache ich es später.
Hör mal, fahr gern direkt auf, mein Lieber.
Ich möchte an dieser Stelle, nachdem ich gesagt habe, dass Regensburg uns zwar einen Gefallen getan hat, aber wir richtig, richtig gut waren, also wir haben das verdient und nicht Regensburg hat es ermöglicht. Es war mehr wir. So.
Danke.
Also großes Kompliment an den MSV für dieses Spiel.
Okay.
So.
Ja.
Das Zweite, und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommt Ulm. Ulm ist, glaube ich, so ungefähr unser Level, würde ich einschätzen.
Wieder ein Zweitliga-Absteiger, aber einer, der deutlich weniger Federn gelassen hat. Wenn ihr mal seht, was Regensburg alles, die haben fast nur aus der vierten Liga verpflichtet. Die Innenverteidigung kommt aus Österreich. Die brauchen eine Zeit. So ein Phil Beckhoff, der da angelaufen ist bei Regensburg, das sind alles Leute, die, wo ich mir denke, das sind doch erstmal Leute, die sich in der dritten Liga akklimatisieren müssen. Und zwar nicht, weil sie Zweitliga sind, sondern weil sie eher vierte Liga sind. Entschuldigung, das nur eingeschoben.
Ja, alles gut. Und ich halte es für möglich, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ich habe bei uns gestern in der Sendung, was haben wir Dienstag, vorgestern in der Sendung gesagt, dass ich glaube, wir werden das knapp gewinnen. Es wird kein Highscore-Game, sondern da wird schon ziemlich viel. Also sie stehen gut hinten mit ihrer Fünferkette und haben vorne aber lange Bälle auf ihre beiden Brecher. So, und wenn wir das richtig gut machen, wenn wir die zweiten Bälle einsammeln, die von Ulm kommen, und wenn wir die schnellen Außen, die Schienenspieler, ob es jetzt Kölle ist oder wer auch immer, wenn wir das hinkriegen, dann stehen wir da, glaube ich, ganz gut. Und vorne wird es nicht so einfach wie gegen Regensburg. Deswegen halte ich es für möglich, dass das Ding in der 78. Minute durch einen Kopfball von Fleckstein 1-0 an uns geht. So, aber das
Ihr
ist
habt
gar
es
nicht.
Gehört.
Aber das ist gar nicht das, was ich sagen möchte. Ich möchte damit sagen: Jetzt stellen wir uns mal vor, Jetzt stellen wir uns mal vor, wir gewinnen das Ding auch noch und dann gehen wir mit 9 Punkten in die Saison. Und dann fährst du nach Verl. Verl für mich, wenn nicht die, dann eine der besten Mannschaften in dieser Liga. Dann fährst du nach Verl und ich halte es für durchaus möglich, dass du an einem schlechten Tag, bei einem guten Tag von Verl, mit 3 oder 4-0 nach Hause geschickt wirst. Es kann alles passieren, genauso wie wir gegen Ulm gewinnen können. Können wir auch gegen, so, egal bei wem, wir können irgendwo auch mal eine Reise kriegen.
Finde ich interessant, dass du das bei Verl so einschätzt.
Ja, sorry.
Nein,
ich glaube, ihnen fehlt die Konstanz, um das am Ende drüber zu wuppen. So, aber ich glaube, spielstärkste Mannschaft der Liga auf jeden Fall.
Okay, und, ihr habt es gehört, liebe Freunde. Okay.
Und haltet mich für unqualifiziert, ist ja vollkommen egal. Aber dann nimm nicht Verl, dann nimm von mir aus 1860. So, spielt ja keine Rolle.
Das ist das Hot-Take.
Spielt ja keine Rolle. So, aber wenn, dann verliert der MSV Duisburg dieses Spiel 3 oder 4-0 und dann lass uns bitte in so Momenten, die werden kommen dieses Jahr, diese Momente werden kommen, dann lass uns trotzdem diese Euphorie-Welle weiter reiten. Weil wir tun unserem MSV keinen Gefallen, wenn wir dann wieder anfangen, alles wieder scheiße, alles nicht funktioniert und war doch klar. So, damit tun wir uns keinen Gefallen.
Ja.
Du wirst es, ich werde es analysieren, was wir denken, was spielerisch, fußballerisch, taktisch anders hätte sein können aus unserer Sicht. So, von der Ferne, vollkommen okay. Aber wir müssen trotzdem Geduld haben und müssen diese Euphoriewelle weiterreiten, weil wir haben ein ganz großes Faustpfand dieses Jahr. Und das ist genau diese Welle. So, und wir hätten definitiv mit der gleichen Mannschaft, die wir jetzt haben, die ersten beiden Saisonspiele nicht gewonnen, wenn wir letztes Jahr schon dritte Liga gewesen wären und 14. geworden wären.
Okay, das finde ich ist ein großer Take, finde ich tatsächlich, weil ich finde, die Mannschaft ist schon, auch der Umbau der Mannschaft ist so erfolgreich gewesen, dass es natürlich für mich immer noch klar ist, dass der Euphorie in die Leistung mit reinspielt, aber die Mannschaft inzwischen auch so gut ineinander greift und auch so gut verpflichtet wurde.
Ist auch so. Ich will auch die Mannschaft gar nicht schlecht machen. Wir haben eine super Mannschaft und sie funktioniert wunderbar.
Für einen Viertliga-Aufsteiger auch sucht er seinesgleichen.
Ja, vollkommen. In allen Mannschaftsteilen. Ich wollte damit nur überspitzt ausdrücken, wie wichtig das ist, dass wir jetzt von unten kommen. So, und dass wir das als Fans nicht im Keim ersticken dürfen, wenn mal ein Scheißspiel passiert. Jede Mannschaft, wir kommen aus der 4. Liga und gehen in die 3. Liga und es wird vorkommen, dass wir ein total beschissenes Fußballspiel abliefern. Das wird vorkommen. So, und dann müssen wir vernünftig genug sein, diese Mannschaft trotzdem mit Applaus zu verabschieden und diese Euphoriewelle anzufachen weiter als Fans, weil ganz ehrlich, wir haben auch eine Verantwortung, nicht nur gegenüber Legenden, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber dem Verein, unseren Teil dazu beizutragen, dass dieser Verein erfolgreich ist. Ohne Fans wärst du Hoffenheim?
Ja. Ja, gehe ich mit.
So.
Ja.
Punkt.
Nein, das ist genau das. Ohne Fans, ja, Hoffenheim. Das ist immer so das warnende Beispiel, das stimmt. Mike, wie siehst du das? Ich meine, toller Start in die 3. Liga, jetzt aber insgesamt mit den Gegnern, die jetzt auf uns zukommen. Ich meine, Michael hat es jetzt gerade mal so ein bisschen angezeichnet. Ist das bei dir auch so, dass du sagst, wäre jetzt den Anfängen ein ganz wichtiger Zeitpunkt? Wie schätzt du das ein? Ich meine, ist natürlich jetzt ein bisschen Orakeln, aber finde ich ja ganz schön.
Ich sehe es wie Michael. Also man muss einfach die Euphoriewelle mitnehmen. Also man muss jetzt einfach, und ich sag mal, es wäre nicht das erste Mal, wie wir es auch schon in den vergangenen Ligen gesehen haben, dass Drittliga-Aufsteiger, wenn die einmal im Flow sind und die einmal mit einer 3 Meter breiten Brust irgendwo auftreten und wir dann noch mit den Fans im Rücken haben, die momentan auch auswärts mal eben kurz mal nach Regensburg dann eiern und was weiß ich was.
Wahnsinn, ne? Möchte ich auch nochmal so sagen. Was ein geiler Support in Regensburg.
Über 1000 Leute dann Wahnsinn. Da an einem Sonntag eiern da quer durch die Republik.
Ja. 7 Stunden oder was, ne?
Bis nach Regensburg.
Kumpels von mir auch. Kumpels von mir auch. Also muss ich wirklich sagen, was für ein
unglaublich
und was für eine Fan.
Wenn du diese Woche mitnimmst und aufnimmst und wirklich, also ich gehe momentan immer hin und sag erstmal hier 45-Punkte-Marke anpeilen.
Ja.
Erstmal nicht absteigen. Alles, aufstehen. So, halt die Backen.
Ey.
Guckt doch erstmal nicht abzusteigen. Ich sag, ey, mal, wie lange seid ihr Fans? Kennt ihr das Spiel immer noch nicht?
Gerade bei der 3. Liga, wo das so eng ist, ne, hat ja Christian Fied gesagt, ey, wir müssen erstmal diese 48 Punkte. Und wenn du dann die 48 Punkte hast und sagst, wir haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, dann ist der Schritt zu sagen, nach oben zu gucken, viel leichterer, als die ganze Zeit noch zu sagen, oh, wenn die jetzt gewinnen und nochmal gewinnen, dann sind wir wieder in der Todeszone.
Ja, du kannst es ja auch gar nicht beeinflussen. Du kannst alles, was um dich herum passiert, passiert, kannst du überhaupt nicht beeinflussen. So, und wenn du am Ende 49 Punkte brauchst, um in der Liga zu bleiben, weil die Liga noch ausgeglichener ist als in den letzten Jahren, dann ist das so. Was du beeinflussen kannst, ist das, wie bereite ich mich auf den nächsten Gegner vor? Wie entwickle ich meine Mannschaft für diese 38 Spiele und im Hinblick auf die nächste Saison direkt schon? Wie entwickle ich mich? So, ich habe im Urlaub habe ich ein Buch gelesen, Kopfsache Fußball.
Ja.
So, und um nur eine Kleinigkeit zu nennen, so, wir wollen nicht absteigen, darfst du niemals. Du musst immer, in einem Ziel darf nie vorkommen, was du nicht willst.
Avoidance. Avoidance ist immer schlecht.
So, ne? Ja, ja, also ja. Immer diese 5, das ist ein total super Ziel, diese 45-Punkte-Marke. So, wir wollen so schnell wie möglich diese 45-Punkte-Marke erreichen.
Ohne zu sagen, wir wollen uns vom Abstieg bewahren, sondern es ist eine positiv konnotierte Marke. Und genau. Verstehe.
Und das als Dachmarke, wenn du Marke sagst, das als Dachmarke stehen zu lassen und dann aber zu gucken, okay, jedes Spiel für sich. Jedes Spiel für sich. Mhm. Wenn du jedes Spiel gewinnen willst, dann sind doch die Punkte, die du am Ende damit erreichen möchtest, egal. Weil du wirst auch, wenn du 48 Punkte auf dem Konto hast, das nächste Spiel gewinnen wollen. Spielt für das nächste Spiel spielt's überhaupt keine Rolle.
Mhm.
Es sei denn, du gehst irgendwo dahin und sagst, boah, jetzt haben wir 4 Spiele gewonnen und jetzt kommt zu Hause Havelse, das müssen wir jetzt aber gewinnen. Jo. Das geht nach hinten los.
Ja, so, ja, ne? Verstehe. Nee, ich verstehe das. Also, ihr glaubt schon, ich versuche jetzt mal so ein bisschen einen Abschluss hier reinzukriegen, ihr glaubt schon, dass auch die Herangehensweise, die ihr spürt im Stadion, ein bisschen eine andere ist und die auch dann vielleicht zu einem positiven Ergebnis beiträgt. Also,
welche Herangehensweise meinst du? Von Verein oder von den Fans?
Von uns Fans. Von uns Fans. Weil es hat sich ja schon was getan nach dem Abstieg. Dieses jetzt erst recht etc. Glaubt ihr auch, dass sich da grundsätzlich durch die Euphorie, wir haben ein bisschen mehr Dauerkarten abgesetzt, wir haben mehr Mitglieder, dass sich da auch grundsätzlich ein bisschen was geändert hat? Weil Duisburg ist Duisburg, ne? Also eure Schlussplädoyers quasi. Glaubt ihr an bessere Zeiten generell mit diesem Hype-Train, der ja immer noch fährt?
Ich glaube, dass momentan sehr, sehr viel von der vierten Liga profitiert ins Stadion kommen, die halt von ihren Freunden angefixt wurde. Die haben halt quasi nur Siege gesehen. Du kamst hin, hast immer tolle Spiele gesehen. Duisburg hat fast alle sehr gut gespielt, hat teilweise die Gegner aus dem Stadion geschossen, die halt, sag ich jetzt mal, für die vierten Liga auch schon nicht ganz so gut waren. So, und dann hat man dem und dann kam die teilweise, liest man ja hier und da, boah, wir waren zu siebt im Stadion, dann hast du halt dann 17.000, 18.000 gegen irgendwelche, sag ich jetzt mal, unterklassigen Gegner mit 12 Gästefans. So, und ich glaube, wenn, wie Micha das schon sagte, die gegebenenfalls die Niederlagen kommen werden, dass du dann eventuell diese Eventis, sag ich ganz böse, sorry, wenn ich es jetzt so sage, aber die Erfolgsfans, dass die
MSV-Erfolgsfans,
auch die gibt's, ey, kommt, ja. auch die gibt's.
Dass die dann halt nicht mehr kommen und dann hast du wieder diesen, sag ich jetzt mal, von früher harten Kern, 11, 12, vielleicht 13, 14.000.
Mhm.
So, und meinst du nicht?
Boah, ich hab Sonntag in der Sendung gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass wir in Duisburg jetzt nicht hinkriegen, ja, dass wir hier 25.000 haben. Ne? Ich weigere mich hart dagegen, dass wir in dieser Saison, in der wir von unten kommen, irgendwo mal 13.000 im Stadion haben. Ich akzeptiere das nicht.
Okay.
Also es kann schon passieren.
Ich lasse mich gerne.
Aber ich akzeptiere das nicht, weil es kann doch wohl nicht sein.
Das ist aber genau das Bild, das du vorhin gezeichnet hattest, als du sagtest, so, Ulm, Niederlage
gegen Ulm. Verlierst du einmal da.
Niederlage gegen Verl, genau.
Wie immer.
Was, Ulm, Verl, was sind das denn schon für Mannschaften? Und, gefühlt für den alteingesessenen MSV-Fan, genau. Mannschaften, die unter uns stehen.
Erwartungshaltung.
Ganz genau. Also eine ganz gefährliche Geschichte. Genau, wir sind also vielleicht auch noch vor diesem einem Kipppunkt, könnte man sagen. Ne?
Ja, wir haben ja angefangen mit Stuttgart 2.
Ja.
So, und ich möchte, wenn wir eine Abstimmung unter allen Stadionbesuchern des ersten Spieltags gemacht hätten, vor dem Spiel, so, was glaubt ihr, gewinnen wir? So, dann hätten wahrscheinlich 80% oder 90% angekreuzt, wir gewinnen.
Mhm.
So, Stuttgart 2 kommt und wir sind aus dem sehr souveränen Aufstiegsjahr. So, da hätte das ganze Ding schon kippen können, wenn Stuttgart in der Halbzeit 2-0 geführt hätte.
Yes.
So, deswegen immer auch gegnerabhängig, ne? Hättest du im ersten Spiel 60 zu Hause gehabt und hättest das Ding gewonnen, wäre natürlich die Decke hochgeflogen, ne? Aber hättest das erste Spiel gegen 60 zu Hause verloren, wäre es auch noch normal gewesen.
Genau.
Ist immer so ein bisschen abhängig davon, wer da kommt und, ja.
Abschlussfrage, wirklich ganz kurz, weil wir müssen tatsächlich enden. Kommt noch ein Stürmer? Ich habe ja mal mit Schmold geredet. Du hast auch mit Schmold geredet. Jeder hat mit Schmold geredet. Er hat jedem erzählt, er kommt ein Stürmer. Was ist jetzt los? Ja, kommt noch einer?
Keine Ahnung.
Weißt du nicht. Was denkst du?
Ich glaube eher nicht.
Du glaubst nicht?
Wir sparen uns das Geld. Für ein paar Blümchen für Dönny.
Das finde ich ist ein tolles Schlusswort. Jungs, ich danke euch, dass ihr heute hier wart, dass ihr mir eure Gedanken geteilt habt. Ich fand es sehr, sehr schön. Ich habe mehrmals Gänsehaut bekommen. Michael, vielen Dank. Ich verlinke auf jeden Fall alles nochmal in den Shownotes, was wir heute hier besprochen haben. Mike, dir auch vielen Dank für dein Zutun. Der ganze MSV sollte dir danken.
So sieht's nämlich aus.
Denn du bist der Mitinitiator des Michael Tönnies-Platz. Du bist derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass es so aussieht, wie es aussieht. Und auch dir, Michael, natürlich vielen Dank. Danke, dass ihr beide unsere Legende Michael Tönnies so mit euren Aktionen hochleben lasst. Das ist aller Ehren wert. Vielen lieben Dank, liebe Freunde.
Ich hab zu danken. Ganz kurz noch, ja. Für alle diejenigen, die die Shownotes vielleicht nicht verlinken, der QR-Code verlinkt übrigens auch zum Hörbuch. Also für alle, die am Samstag im Stadion sind und eventuell dann, für das, ja, wie war das denn? Ihr könnt gerne den QR-Code scannen am Michael Tönnies-Platz, am Aufsteller, da werdet ihr auch zum Hörbuch kommen.
Wunderbar.
Und ja. Mike kommt anderthalb Stunden vor dem Spiel und lässt sich mit jedem von euch vor der Statue ablichten.
Ich habe eh noch ein Magenta-Interview, gar kein Thema.
Ach Mensch, echt Leute, ich freue mich total. Vielen lieben Dank. Und liebe Zuhörer, ich darf mich verabschieden von euch. Danke fürs Einschalten. Nächste Woche habe ich Urlaub und deswegen erwartet nicht zu viel. Vielleicht kommt was, vielleicht nicht. Lasst euch überraschen. Ich sage aber in dem Sinne, wir hören uns spätestens in 2 Wochen wieder. Und ich sage bis dahin, ciao, ciao, habt eine schöne Woche und bis dann.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.